Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen. Wie geht's?
Mir geht's gut, soweit. Jetzt hatte ich geplant, dich zu fragen, was du letzte Woche erlebt hast. Hab dir das aber vorher schon gesagt. Jetzt wirkt es so total
gescriptet.
Jetzt komme ich doch nicht so um die Ecke. Ich will jetzt einfach wissen, wie war dein Kinofilm?
Ja, es ist ja ein Phänomen, dass ich selten im Kino bin und du häufig.
Es ist so selten bei dir im Verhältnis zu mir, dass ich sagen würde, immer wenn du ins Kino gehst, musst du mir einfach davon erzählen, du weißt, oder dann können wir es auch in einen Podcast aufnehmen.
Naja, weil ich bin so ungefähr, also mittlerweile bin ich sogar wieder öfter im Kino als früher. Vor der Geburt meines Kindes war ich bestimmt alle paar Wochen und jetzt bin ich auch wieder so einmal alle 6 Wochen im Kino ungefähr. Das ist einfach eine ganz schöne Sache. Und auch wenn ich nicht so in dem ganzen Kinokram Film, Kultur, Bums drin bin wie du, mag ich das ganz gerne, ab und zu mal unnötig viel Geld für Kinobesuche auszugeben. Ich war im Kino und zwar, vielleicht interessant für alle, die aus Leipzig sind, gibt es jetzt eine Reihe vom Passagekino, von den Passagekinos zusammen mit dem Literaturhaus Leipzig, und zwar eine Reihe über Literaturverfilmungen. Und alle paar Wochen zu unregelmäßigen Terminen, die findet ihr aber einfach auf der Website der einen oder der anderen Institution, gibt es dann Literaturverfilmungen zu sehen, zusammen mit einem sehr kundigen Einstiegsvortrag in Werk, also in Buch und Film, und einem Abschlussgespräch. Und das hat Spaß gemacht. Es kam American Psycho. Ich hatte den Film vor Ewigkeiten mal gesehen und du kennst ihn sicherlich auch, oder?
Nee.
Hast du das Buch gelesen?
Nee.
Oh, wow. Okay. Also das Buch ist ja teilweise auf dem Index gekommen, war teilweise verboten oder ja, auf jeden Fall extrem verrufen, hat den Autor Bret Easton Ellis sehr berühmt gemacht im guten und schlechten Sinne, weil es wirklich extrem gewaltvoll ist. Aber es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei Desart, über den wir ja auch schon gesprochen haben, wo man sich wirklich denkt, okay, warum soll ich das mir antun? Sondern hier geht es so um die Kritik der Verhältnisse an der Wall Street. Und man muss dazu sagen, dass ich das Buch auch nicht gelesen habe und ich froh darüber bin, weil ich da trotzdem einfach empfindlich bin und sowas nicht aus dem Kopf kriege. Und der Film, da hat sich die Regisseurin vor allem auf den Aspekt des Humors im Buch fokussiert. Mhm. Und das kommt oft in der Wahrnehmung ein bisschen kurz. Und im Film funktioniert das sehr, sehr gut und ich hatte das nicht mehr so in Erinnerung, aber ich habe mich wirklich amüsiert. Der Film ist lustig und extrem zeitgenössisch, was mich total wundert. Ich meine, der Film ist jetzt schon älter, das Buch sowieso. Und der Hauptdarsteller hat eine Skincare-Routine, ja? Also eine Sache, die heute auf Instagram und TikTok und sonst wo noch und nöcher geteilt wird. Und das ist so dieses Listenprinzip von, welche Marken trage ich, welche Restaurants gehe ich, welche Anzüge habe ich und was ist meine Skincare-Routine? Das ist halt auch so ein Prinzip des Buches und des Films. Das ist also wahnsinnig lustig jetzt wieder oder noch, ich weiß es nicht. Und der Patrick Bateman ist halt dieser fast schon roboterhaft schöne Wall Street-Mitarbeiter, dessen Tage eben daraus bestehen, eigentlich nicht zu arbeiten, sondern nur in irgendeinem Office abzuhängen und essen zu gehen, Drogen zu nehmen, Sport zu treiben und irgendwelche Maniküre-Behandlungen über sich ergehen zu lassen. Und der ist halt ein Serientäter und killt im Film halt alle möglichen Leute. Und das ist ganz interessant. Die Grenzen verschwimmen auch ein bisschen zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Macht er das wirklich? Fantasiert er sich das zusammen? Also ein Film, über den sich viel sagen lässt. Und ich würde aus diesem Grund einfach mal die ganze Reihe empfehlen. Ich mag immer, wenn die Literatur so ein bisschen guckt, was aus ihr gemacht wurde, sozusagen. Weißt du, wie sie rezipiert wurde und ob das funktioniert oder nicht so gut funktioniert.
Ja, und auch nicht nur, wie das gemacht wurde, sondern auch einfach diese Zusammenhänge zu sehen. Ja. Ne? Wenn Geschichten, ist es ja auch im weitesten Sinne, vielfach in verschiedenen Formen sich wiederfinden. Das mag ich auch total. Also, ne, das kann ja Theater sein, das können Songs sein und so weiter. Schön, also für mich war das Buch immer so ein bisschen abschreckend, weil ich einfach diese ganzen Horror und Blut und sowas einfach nicht so mag. Und deswegen habe ich auch den Film noch nicht gesehen, aber sollte ich dann vielleicht mal machen. Wenn du den angucken kannst, kann ich den bestimmt auch angucken. Ich denke, dann wird es schon gehen.
Wo ich wirklich so gebibbert habe, das ist wieder so typisch Lynn. Also da kommen ein Haufen Leute zu Tode, ja, und auch wenn ich jetzt schon schlimmere Splatter-Sachen gesehen habe, auch relativ explizit zum Teil, es gibt auch viel Blut, aber dann gibt es diese Szene, wo er sich Geld abhebt und dann kommt so eine kleine Katze an den Geldautomaten.
Ich wusste es, es kommt bestimmt eine Katze in Gefahr. Das war so klar.
Ich finde es wirklich schaubar. Auf jeden Fall hebt er dann dieses Kätzchen hoch und ich war schon so, oh Gott, how dare you, weißt du?
Ja,
und er hat dann, und dann kam so eine Oma und meinte, was machen Sie mit dieser Katze? Weil er hat sie dann die Katze mit einer Waffe betäubt und wollte sie so in den Automaten reinschießen. Und dann kam so eine Oma und meinte, was machen Sie denn da? Und dann lässt er die Katze so runter und dann erschießt er die Oma. Also es ist dann trotzdem schlecht ausgegangen, aber nicht für die Katze, was mich widersinnigerweise wirklich erreicht hat.
Okay, wir sind wieder bei Katzen gelandet.
Es ist immer das Gleiche.
Es ist immer das Gleiche. Aber auf jeden Fall eine coole Reihe, empfehlen wir. Schreiben wir auch vielleicht noch was zu, wo man das findet, aber das ist ja, wie du gesagt hast, sehr leicht.
Genau.
Dann kommen wir zu einem anderen Thema.
Ja, stimmt, das hat jetzt gar nichts mit unserer Folge heute zu tun, ne?
Das macht gar nichts, finde ich. Aber wir kommen jetzt zu unserem Thema der Folge und das ist Mütter und ihre Kinder und wie sich das in Literatur niederschlägt, könnte man sagen, oder auch ihre Kinder, habe ich ja gesagt, genau, also Söhne oder Töchter in dem Fall. Und wir haben ja in unseren Folgen schon früher viel darüber geredet, ne? Wir haben ja viel über viele Folgen gemacht zu so Erziehungsratgebern, auch was kann uns die Literatur sozusagen zu den Beziehungen zwischen Eltern und ihren Kindern erzählen.
Ja.
Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, die sind ja alle noch verfügbar. Aber wir haben so jetzt in letzter Zeit oder einfach einige Bücher, die sich da um das Thema auch nochmal drehen. Und deswegen wollen wir da gerne auch nochmal einsteigen.
Richtig, wir haben ja sowohl gemerkt, dass neue Bücher zu dem Thema erschienen sind. Das heißt, wir gucken uns sowohl neuere Bücher zu dem Thema an und ergänzen damit unsere Folge in die aktuelle Richtung. Und ich habe ein Buch mitgebracht, das uns nochmal in die andere Richtung mitnimmt. Ein Buch, das schon älter ist, das ich auch schon lange, lange kenne und das wir damals noch nicht besprochen hatten.
Und das dachte ich auch, als du das geschrieben hast, du hast ja, wir haben uns ja ausgetauscht und es war ja klar, dass ich die eher aktuelleren Bücher jetzt gerade habe, die ich lese. Und als du dann gesagt hast, ich habe das noch in meinem Regal gefunden, dann habe ich gedacht, okay, das ist interessant, das spricht nämlich auf jeden Fall für das Buch. Ich finde nämlich die Bücher, die im Regal stehen und die, wo man Lust hat, die nochmal in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich lese die nochmal, das ist immer ein sehr gutes Qualitätsmerkmal irgendwie, weil ich habe das sehr, sehr selten bei Büchern. Meistens geht es mir so, selbst wenn ich die gut fand irgendwie, kennst du das, dass man so denkt, so ja, aber einmal, ich habe es verstanden, so ich habe das Prinzip verstanden, so grob.
Ich meine,
so.
Man will ja auch ganz viel anderes noch
genau,
lesen.
Man will ja auch viel Neues. Also, dass man so bereit ist, für was zurückzukehren, finde ich, spricht einfach für das Buch.
Ja, das werden wir dann auch sehen, aber du fängst mal an heute.
Ja, okay, ich fange an. Ich darf anfangen und ich habe ja in einer unserer vorherigen Folgen schon mal darüber geredet, dass ich bei dieser Veranstaltung von Didier Eribor war, eine Arbeiterin, Leben, Alter und Sterben, wo er über seine Mutter schreibt. Und damals hat er halt von seiner Mutter erzählt und ehrlich gesagt hatte ich dadurch ein bisschen eine falsche Vorstellung von dem Buch, weil ich dachte, okay, Didier Eribor ist dieser berühmte Soziologe aus Frankreich, der berühmt geworden ist mit seinem Buch Rückkehr nach Rennes, wo er quasi den Weg beschreibt von sich als queerem Jungen in einer Arbeiterfamilie bis nach Paris als Star der Intellektuellen sozusagen. Sagen als Kollege und Freund von Foucault und von Bourdieu und sozusagen diesen Weg hat er in Rückkehr nachher beschrieben und hat auch beschrieben, wie gravierend die Klassenunterschiede sind zwischen hier und dort und wie schwer man sich erreichen kann. Und das Buch hatte damals für extrem viel Wirbel gesorgt, weil er da so ein bisschen auch erklärt hat, wie die Arbeiterklasse dazu gekommen ist, von Kommunisten, um es mal so zu sagen, also kommunistischen Arbeitskämpfen in den 70ern, 80ern und so weiter, dann dazu überzugehen, die Rechten zu wählen, was eigentlich nicht so zusammenpasst. Aber er hat das dann halt da so ein bisschen erklärt und das wurde dann auch gerne als Blaupause genommen. Was mich dazu geführt hat, jetzt bei einer Arbeiterin zu denken, okay, der nimmt jetzt den Tod seiner Mutter, das Sterben seiner Mutter, um das Ganze soziologisch aufzurollen. Und in dem Gespräch ging es auch viel darum. Und das tut er auch. Er schreibt hier darüber, dass halt ältere Menschen keine Lobby haben, die für sie kämpft, dass sie halt selber das nicht machen können, dass eigentlich die meisten sozialen Bewegungen ältere Menschen nicht so mitdenken. Da sind wir wieder bei einem Thema, was wir schon mal besprochen haben in Folgen auch. Also dieses, dass alte Menschen quasi konsequent ausgeklammert werden aus unserer Gesellschaft und dass das eben auch so ist, wenn es um sowas wie Pflege geht oder sowas. Er sagt, meistens sind die Menschen halt, möchten die sich nicht so mit ihrem Alter zu beschäftigen und irgendwann ist es dann zu spät und plötzlich ist man in so einem Pflegeheim, aber man ist viel zu, man ist nicht mehr mobil, man hat vielleicht sprachlich nicht mehr die Fähigkeiten und plötzlich kann man nicht mehr dafür kämpfen, dass sich die Bedingungen verbessern, in denen man da zur Pflege kommt. Das heißt, dieser soziologische Aspekt, der spielt eine Rolle. Es geht auch darum, wie die Arbeiterklasse oder die Mutter wie die einfach auch so eingeengt werden in ihrem Leben. Aber da komme ich jetzt vielleicht gleich zu. Das heißt, wir haben es hier mit Altern zu tun, mit der Frage, wie wird Altern in der Gesellschaft wahrgenommen, wie wird der Tod in der Gesellschaft wahrgenommen oder ausgeklammert. Zwei Autoren, Autorinnen spielen eine ganz große Rolle für Erebor. Mit denen setzt er sich, also mit denen ist das Buch auch wie so eine Art Dialog, nämlich einmal das Buch Das Alter von Beauvoir, also Simone de Beauvoir.
Ah ja, ja.
Genau, und ein Buch von Norbert Elias über die Einsamkeit. Und diese zwei Bücher sind sozusagen zusammen damit, dass er die Geschichte seiner Mutter erzählt, bilden so den roten Faden, ja, diese Auseinandersetzung damit. Aber, und jetzt komme ich zu der anderen Seite, das Soziologische ist alles da, aber ich glaube, dieses Buch wäre nicht so stark, wenn er es nicht schaffen würde, auch sehr, sehr persönlich zu werden und diese Geschichte zwischen diesem queeren Jungen und dieser Mutter und diesem Jungen, der dann irgendwie weggeht und Erfolg hat, aber gleichzeitig akademisch wird und dieser Mutter, die da bleibt und nie aus ihrem patriarchalen Gewand sozusagen raus kann und auch einfach manche Sachen nicht so weiß, diesen Prozess und diese Beziehung zu zeigen. Ich habe gedacht, ich könnte auf zwei Aspekte einfach eingehen. Einmal erzählen, wer ist diese Mutter und einmal, wie gestaltet sich diese Beziehung. Mhm. Die Mutter ist eine Arbeiterin, deren Horizont, würde ich sagen, von Beginn an klein gehalten wird. Also es ist dieses Leben in Regeln, so wie sie aufwächst. Du heiratest halt irgendwen aus der Umgebung, der ist dann auch ein Arbeiter. Du gehst von deinen Eltern, wo der Vater sagt, wo es lang geht, zu deinem Mann, der auch sagt, wo es lang geht. Der Mann zum Beispiel, der Vater, wird als sehr, von Erebor als sehr eifersüchtig zum Beispiel beschrieben. Also sie tanzt dann irgendwie mal mit jemandem und dann ist der so eifersüchtig, dass sie danach nie mehr mit jemand anderem eigentlich tanzen darf. Es gibt Gewalt in der Beziehung.
Weißt du, es erinnert mich so krass an Annie Ernaux' Schilderung von ihrer Mutter. Ja. Musstest du da auch dran denken? Ist das ein ähnliches Milieu?
Ist ein ähnliches Milieu, würde ich sagen. Es ist so ein bisschen anders von der, also die Mutter hat halt in der Fabrik gearbeitet, der Vater auch. Bei Ernaux haben die ja so einen kleinen Laden dann, ne, zusammen. Aber es ist natürlich trotzdem dieses Leben der kleinen Leute sozusagen, in Anführungszeichen. Genau, und es gibt eben dieses Leben, es erinnert total dran und Erebor, das kann man ja sagen, er bewundert auch Ernaux total und die haben auch, da gibt es auch eine Connection sozusagen. Also ne, das kommt schon aus einer ähnlichen Ecke auch. Was ganz interessant ist, dass dieser Junge natürlich unter dieser Mutter auch leidet, weil er anders ist. Er hat eine andere Sexualität, die da nicht so passt. Es gibt eine große Feindlichkeit gegen schwule Menschen, gegen queere Liebe sozusagen in diesem Arbeitermilieu. Gleichzeitig ist es auch so, dass natürlich findet die Mutter das toll, dass er so eine Karriere macht. Aber auf der anderen Seite ist sie halt wirklich auch, also es führt halt schnell zu einer Entfremdung einfach. Das muss man sich einfach vorstellen, der kommt dann mit 18 oder so aus dem Gymnasium nach Hause und sagt Sachen, die sie nicht versteht.
Ja.
Und dann wird sie halt auch so ein bisschen, ja, also es verletzt sie dann und dann wird sie so aggressiv oder so gegen ihn auch. Und dadurch gibt es immer so ein bisschen so ein Mismatch zwischen den beiden. Und eigentlich haut er da halt so ein bisschen ab und sie ist halt, aber sie kann das einfach nicht, ne? Und dadurch ist da viel Spannung in dieser Geschichte. Und gleichzeitig fand ich es so schön, dass auch deutlich wurde, dass es trotzdem eben auch Berührungspunkte gibt, weil diese Mutter zum Beispiel natürlich auch vielleicht gerne einfach weggegangen wäre. Und dadurch, dass er das macht, lebt er das so ein bisschen für sie auch mit. Und es gibt so auch Momente, wo es zum Beispiel, also ein wichtiger Moment, auf den ich noch gerne eingehen möchte, am Ende ihres Lebens, nachdem ihr Mann tot ist, erlebt die nochmal wie so eine kleine Befreiung in ihrem kleinen Milieu quasi. Ja. Ne? Sie geht nicht weg, aber sie hat halt nicht mehr diesen Mann, der alles von ihr fordert. Und dann lernt sie nochmal jemanden kennen und erlebt dann irgendwie so mit, ich glaube rund um 80 müsste sie da sein, erlebt die nochmal so eine Liebe. Und wow. Das Ding ist halt, seine Brüder, die alle eher in diesem Milieu, die sind zwar weggezogen, aber die alle eher in diesem Milieu, die haben halt dann alle kein Verständnis dafür und sagen so nach dem Motto, das ist doch nicht mehr, also der will doch nur an dein Geld und was soll das jetzt und sowas. Und dann ist halt dieser Junge, der weggegangen ist und seine Perspektive erweitert hat und der auch durch dieses Queersein immer schon diese Erfahrung gemacht hat, dass man irgendwie für sein Begehren so eingeschränkt wird oder von Gesellschaft irgendwie so zurechtgewiesen wird, der hat dann halt das Verständnis plötzlich für seine Mutter, ne? Und der sagt dann Telefon so, nee, ist doch gar kein Problem. Und sie schämt sich quasi schon so ein bisschen und will es gar nicht richtig erzählen.
Ja.
Und das fand ich irgendwie schön, dass es auch über so, auch in so Mutter-Kind-Beziehungen, die über sehr lange Zeiten sehr, sehr problematisch sein können und die auch sehr von äußeren Umständen, Klassenunterschieden und so weiter beeinträchtigt sein können, dass es trotzdem diese Momente immer wieder geben kann, in denen man dann eben doch vielleicht gerade dadurch, durch diesen ganzen Schmerz und durch diese ganze Entfremdung, die passiert ist, trotzdem ist das am Ende das, was die beiden auch zusammenführt in bestimmten Momenten.
Ja, auch ein wahnsinnig schönes Ende auf eine Weise, dass dann da mit diesem Zirkel quasi, mit diesem Kreislauf des Verständnisses so wieder geschlossen wird.
Extrem. Und es ist ein wahnsinnig schöner Zirkel, das ist auch ein wahnsinnig schönes Buch. Und ich würde sogar sagen, es ist vielleicht bisher sein Bestes. Und das, obwohl ja Rückkehr nach wirklich auch ein sehr, sehr gutes Buch war. Und ne, so. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Buch. Und
du hast es dir bestimmt auch signieren lassen, oder?
Nee.
Nein, bist du nicht so ein Signator?
Doch, ich bin eigentlich schon, aber wenn halt eine Veranstaltung mit 800 Leuten ist und, und dann hat man zu Hause die Babysitterin und denkt sich so, man will jetzt nicht noch 2 Stunden irgendwo anstehen.
Ja, das verstehe ich.
Das muss ich mal irgendwann anders machen. Genau, also eine große Empfehlung und damit kommen wir zu einem Buch, was schon ein bisschen älter ist.
Ja, also ich habe ein Buch rausgezogen, das ganz schmal ist, schon ganz lange in meinem Bücherregal steht. Und es ist ja, wie du sagst, es gibt 2 Phänomene bei meinen Büchern. Entweder bei meinem jährlichen Ausmisten. Ich denke mir, ja, die waren mal wichtig für mich zu einer bestimmten Zeit. Aus heutiger Perspektive würde ich sie nicht wieder lesen. Ich möchte sie auch nicht mehr bei mir haben. Das gibt diese Bücher einfach, dann verschenke ich die. Und dann gibt es die Bücher, die man dann in der Hand hat und die so unglaublich wichtig für das eigene Leben sind, dass man sie entweder auf jeden Fall trotzdem behalten will, einfach so, oder dass man sie sogar nochmal lesen möchte. Und dieses Buch, das stand schon länger auf meiner Liste, weil ich mir nicht mehr sicher war, was ich daran gut fand. Weißt du, ich hatte es gelesen und wusste nicht mehr, was war das eigentlich, und habe dann die Chance ergriffen. Ich bin großer Fan von schlicht und ergreifendem, von schlicht und ergreifendem Schreiben sozusagen. Wenig Adjektive, kein Geschnörkel. Und ich wusste noch, dass dieses Buch, als ich das vor 10 Jahren ungefähr das erste Mal gelesen habe, genau deswegen für mich total einschneidend war. Und ich glaube, vieles daran konnte ich aber damals noch gar nicht verstehen. Denn in diesem Buch, und zwar ist es Die Haarschublade von Emanuel Pagano, da geht es um eine sehr junge Mutter 2 Kinder. Pagano ist Autorin und Drehbuchschreiberin aus Südfrankreich, hat im selben Herbst wie meine Mutter Geburtstag, 1969.
Aber nicht dasselbe Jahr auch?
Doch, 1969.
Doch auch dasselbe, also komplett, okay.
Ja, hat, ich finde es manchmal ganz spannend, so die Generation einzuordnen.
Ja.
Hat Romane und Erzählungen geschrieben. Das heißt, auch das ist vielleicht was wir uns mal angucken können, wenn wir immer auf der Suche nach guten Erzählungen sind. Und dieses Buch, ich hatte vorhin gesagt, es ist schon etwas älter. Ich gucke mal ganz kurz, wann es erschienen ist. Ich glaube, in Deutschland 2009 und im Original 2005. Ja, so ist es. 2. Auflage 2009. Und dieser Roman handelt von einer jungen Frau, die als Jugendliche ungeplant schwanger wird und dieses Kind auch bekommt, aber die Schwangerschaft bis zum Ende verheimlicht. Sie hat die Ausbildung abgebrochen, hat keinen Abschluss und hilft in einem Friseursalon aus, wo sie eben deswegen auch keine Haare schneiden darf eigentlich, obwohl sie gerne Friseurin geworden wäre. Haare sind, man hört es schon am Titel auch, die Haarschublade, ein ganz wichtiges Element in diesem Buch. Das zeigt sich auch in dem Verhältnis zu ihren Kindern. Es sind dann 2, kurz vor ihrem 18. Geburtstag bekommt sie das 2. Kind. Wieder ungeplant. Und Ihren Söhnen schneidet sie die Haare nicht, aber sie bürstet sie, zumindest dem einen, denn das ältere Kind, das also aus der verheimlichten Schwangerschaft hervorgegangen ist, der spricht nicht und der trägt mit 5 Jahren eine Windel, der kann nicht gehen, der kann laut den Ärzten auch weder hören noch sehen und die Ärzte sagen auch, dass er das Erwachsenenalter wahrscheinlich nicht erreicht und weil er die ganze Zeit liegt, hat er sehr verfilztes Haar, das sie nicht so richtig bearbeiten kann. Und bei dem anderen, dem kleinen Sohn, der hat so Locken und die werden regelmäßig eben da von ihr befühlt und gepflegt. Und die sind auch relativ lang gewachsen. Die Mutter hingegen, dieser jungen Mutter, also die Großmutter der Kinder, die hat auch einen großen Anteil. Wir haben jetzt also mit einer doppelten Mutter-Kind-Beziehung zu tun. Die Großmutter hilft der Tochter bei der Betreuung des älteren Kindes, denn das geht nicht in eine Einrichtung und deswegen muss dieses Kind von der Großmutter betreut werden, wenn die eigene Tochter im Friseursalon arbeitet und der andere Sohn in der Kita ist. Ja, es ist eine konfliktbehaftete Großmutter-Mutter-Beziehung, weil eben die Großmutter möchte, es sind sehr kleinstädtische Verhältnisse, dass die Kinder einen gescheiten Haarschnitt bekommen. Überhaupt, warum hast du Kinder und keinen Vater dazu? Du bist nicht verheiratet, du bist gerade mal 18 Jahre alt gewesen, als du dann das zweite Kind bekommen hast. Was ist das eigentlich hier? Keine Ausbildung und nix. Und sie will dann das große Kind in eine Betreuungsstätte geben. In diesem Buch, das finde ich ganz spannend, wird kein einziges Mal das Wort Behinderung in den Mund genommen. Und auch auf der Klappe oder sonst wo ist nie davon die Rede. Ja, und ich finde das so bemerkenswert, weil solche Themen einerseits viel zu wenig geschildert werden und wenn sie geschildert werden, oft dann so oft mit Riesen, herausgestellt
wie mit so einem Sprachrohr, ne?
Ja.
So, jetzt kommt ein Roman über ein behindertes Kind. So
genau, und das alles hat gar keine Chance, irgendwie auf seine eigene stille oder ruhige oder laute oder leise Art und Weise zu wirken. Und hier passiert das ganz von selbst. Dieser Alltag dieser jungen Mutter ist natürlich auch aufgrund der ganzen umstehenden Verhältnisse von Armut geprägt, von Stigmatisierung geprägt. Und dann lässt sie sich eben beinahe überreden, ihr Kind wegzugeben. Aber nur fast, weil während sie schon auf dem Weg ist in diese Einrichtung, die 2 Stunden mit dem Zug entfernt ist von der Stadt, in der diese junge Frau lebt, dreht sie eben wieder um, nimmt dieses Kind wieder mit nach Hause, holt ihren anderen Sohn ab. Und ja, das Buch endet damit, dass im Prinzip auch ständig das Jugendamt klingelt, sie das versucht zu ignorieren und man sieht diese ganzen kleinen Szenen des Alltags. Das ist halt wirklich eine unglaubliche Art und Weise der Schilderung, wie diese Frau für diese beiden Kinder Sorge trägt. Das ist weder romantisiert noch verklärt. Das ist auf jeden Fall hart und brutal und auch ehrlich, aber auf diese schlichte Sprachweise hin extrem liebevoll und poetisch und so auch wahnsinnig ehrlich, dass es eben ambivalente Verhältnisse zu diesen Kindern gibt, ja, und da wird auch nichts beschönigt, aber gerade weil dieses Buch so ehrlich ist, nimmt man eben auch jede Liebe genauso ab, wie man jede Abneigung verstehen kann dann. Ja, ich finde besonders spannend, dass wir hier 2 verschiedene Mutter-Kind-Beziehungen haben oder 3 sogar. Einmal natürlich ein Kind, was auf seine Mutter gar nicht richtig reagieren kann. Und was macht das eigentlich mit der Liebe, die, wie wir alle wissen, gerade zu Kindern sehr viel bedingungslos ist? Aber ist sie das wirklich? Oder brauchen wir eigentlich ein liebendes Gegenüber, um unsere Liebe aufrechtzuerhalten? Das ist die eine Frage, die sich da für mich stellt. Und die Beziehung zum anderen Sohn, ne, die dagegen sehr fröhlich ist. Das ist ein fröhliches Kind. Das ist aber genauso ein trotziges Kind, wie jedes Kleinkind eben so ist. Und auch das ist natürlich an sich schon eine Beziehung, die von Auf und Abs geprägt ist. Auch das kennen wir. Und auch das konnte ich erst jetzt richtig verstehen. Ja, also das finde ich eine krasse Sache. Ich meine, vielleicht hat mir da vorher einfach was gefehlt in der Nachvollziehbarkeit. Aber jetzt, seitdem ich selbst ein Kind habe, ja, war dieses Buch nochmal sehr viel schmerzhafter und intensiver zu lesen. Und dann gibt es eben noch diese dritte Beziehung, die Beziehung der ja, im Fokus stehenden Mutter zu ihrer eigenen, zu den eigenen Eltern auch insgesamt eine gespannte, unterkühlte Beziehung, die geprägt ist von Enttäuschung und von Gewalt, gerade auch im Aufwachsen. Und auch da schließt sich, oder ja doch, schließt sich so ein Kreis, dass das Mädchen, das ja mit 14 ungewollt schwanger wird und diese aus Angst diese Schwangerschaft so lange verheimlicht, bis quasi die Geburt schon so knapp wird, dass eben daraus hervorgeht diese Schädigung des Kindes. Also so eine in Anführungszeichen selbstverschuldete, so ein selbstverschuldeter Alltag. Und das ist schon Wahnsinn. Das ist auch, es ist eine Beleuchtung einer Perspektive, die ich lang so nicht gelesen habe. Und auch die Geburtsschilderung war für mich oder ist für mich eine der beeindruckendsten, die ich kenne. Das vielleicht auch mal dazu, weil wir hatten schon öfter drüber gesprochen, dass Geburt wenig vorkommt irgendwie. Eine ja. wenig vorkommende Perspektive. Und ich habe mal noch eine Seite mitgebracht zum Schluss.
Geburt ist natürlich auch was, was ja, was auch gar nicht so einfach gut zu schildern ist, ne?
Ja,
also,
eben.
Wenn es genau. dann vorkommt, muss es auch gut sein.
Ich lese dir mal ein ganz kleines Stück vor, dann hast du auch so ein Gefühl für die Sprache, die ich so besonders finde. Sie sind jetzt in der Wohnung, in der sie zusammen da in sehr einfachen Verhältnissen leben. Hm. Es sind genau genommen 2 Zimmer für alles. Und ein Klo gibt's nur auf dem Balkon. Der Mond bleicht den Vorhang, ohne ihm Farbe zu geben. Den Vollmond ertrage ich nicht. Ich fühle mich unwohl dabei, ungelenk. Ich betrachte ihn, er rührt sich nicht. Selbst wenn die Leute schweigen, fühle ich mich schuldig. Nichts sagen heißt immer von Pierre reden. Pierre ist ein Stück vom Mond. Ich habe niemandem je etwas gesagt. Niemand hat je etwas zu mir gesagt. Und Pierre ist eben dieses Kind, das nicht spricht und mit dem in Anführungszeichen irgendwas nicht stimmt. Mhm. Aber genau das, was eben dort passiert in dieser Welt, in der die leben, ist eben so bezeichnend. Also es wird halt über alles immer nur geschwiegen. Und gleichzeitig ist damit auch irgendwie alles gesagt. Ja.
Und das heißt, wir haben es ja auch mit einer Ich-Erzählerin zu tun. Dann haben wir jetzt 3 Muttertexte und auch 3 Ich-Texte.
Ja, erzähl mal bitte, was du noch
auch unser letztes Buch. Kennst du Vivien Gornick? Sagt dir irgendwas? Hast du irgendwas gehört von ihr mal?
Also vielleicht, aber dann habe ich es wieder vergessen.
Okay.
Also eigentlich eher nein.
Sie ist auch eine Autorin. Ich glaube, sie ist so in Amerika, hat sie halt für verschiedene Magazine geschrieben, ist eine amerikanische Schriftstellerin, lebt und arbeitet in New York, Intellektuelle und Feministin. Und ich glaube, dass sie hierzulande irgendwie vor ein paar Jahren mal also wie sie so entdeckt wurde, was eigentlich das für tolle Sachen sind, die sie geschrieben hat. Und dann war der zentrale Text, also der Penguin Verlag, der deutsche Ableger, den es ja inzwischen gibt, kümmert sich darum, um ihr Werk. Und der Text, glaube ich, der so der zentrale ist, das gibt es ja manchmal bei Autoren, Autorinnen, ne? Zumindest so von der Wahrnehmung hier jetzt, ist der Text über ihre Mutter und über ihr Verhältnis zu ihrer Mutter. Der heißt Ich und meine Mutter.
Sehr programmatisch.
Weist sehr gut drauf hin, ne? Aber es ist, sagen wir mal so, sie verdient sich diesen Titel auch.
Okay.
Also dieses Programmatische, weil sie es auch wirklich macht, ne? Sie zieht es auch durch. Der Text beschreibt uns eine Mutter-Tochter-Beziehung von der Geburt der Tochter an, also
von
sagen wir mal
selbst?
Ab, ja, also so. Es ist von ihr selber, genau, also aus Sicht der Tochter, und deswegen würde ich auch sagen, also ab dem Moment, wo sie halt so sich erinnern kann, also sie erinnert sich halt an ihre Kindheit, und der zieht diese Erinnerungen an diese Mutter-Tochter-Beziehung, ziehen sich quasi von der Kindheit bis ins ganz hohe Alter der Mutter. Also die Mutter ist dann noch lebendig, aber sie ist halt schon über 80 oder sowas.
Ja.
Das Interessante an der Struktur, fand ich, war, dass das Ganze, also diese einzelnen Erinnerungen an Szenen mit der Mutter, so könnte man sagen, werden immer wieder unterbrochen durch Spaziergänge in der Jetztzeit. Also diese Mutter und Tochter, die treffen sich immer und laufen durch New York und haben dann so Dialoge. Und dazwischen gibt es quasi immer so wieder so Rückgriffe in die Kindheit und so. Das heißt, wir erfahren langsam, wie sich diese Beziehung entwickelt, und gleichzeitig sehen wir diese Beziehung parallel immer die ganze Zeit im Jetzt. Das ist total spannend.
Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es nerven kann, wenn es immer so um die Erinnerung geht und immer nur
alles
in der Vergangenheit liegt.
Ja, total. Und das ist dadurch auch so ein bisschen, sie muss dann in diesen Dialogen jetzt gar nichts mehr über die Erinnerung erzählen, weißt du? Es ist dann nicht so ein bisschen, die Mutter sagt irgendwas und dann schweift sie ab oder so, sondern es gibt wirklich auch die, ich würde auch sagen, auch die Erinnerungen sind sehr handfest. Das ist jetzt nichts, wo dann so langsam der Schmerz der Erinnerung oder was weiß ich, sondern es ist einfach so direkt rein, so war die Szene damals. Ne? Also es ist generell eine Autorin, die sehr mutig und sehr klar schreibt, dazu aber auch gleich nochmal mehr.
Mit was für einer Mutter haben wir es denn hier?
Genau, da wollte ich jetzt auch gerade rein. Und zwar ist das eine Frau, die auch so ein bisschen den Beschränkungen ihrer Zeit zum Opfer gefallen ist. Da gibt es einen klaren Vergleich zu Harry Bohr und ich glaube auch einfach zu der Zeit, ne? Also Harry Bohr und Vivian Gornick sind beide jetzt schon älter. Das heißt, ihre Mütter sind einfach in Zeiten aufgewachsen, wo das Frauenbild einfach noch viel, viel fester zementiert war. Letztlich ist ja Vivian Gornick, dann gehört ja dann zu der Welle von Feministinnen, die gerade versuchen, was zu ändern. Und ja, sie ist ja die Tochter. Sie ist eine jüdische Immigrantin, die Mutter, lebt da so in so einem Block, wo hauptsächlich Jüdinnen leben und Juden, also eine jüdische Familie eben. Und ja, es gibt halt sozusagen, ihre Welt besteht eigentlich aus diesem Häuserblock, aus den Nachbarinnen, aus den Geschichten, die man sich so erzählt, aus den Gerüchten, die so ausgetauscht werden. Zwischendurch geht die Mutter mal arbeiten, der Vater findet das aber ganz schrecklich, weil alle anderen Frauen im Umkreis gehen noch auch nicht arbeiten. Warum muss sie denn unbedingt arbeiten gehen? Und was macht die Mutter dann? Die Mutter stürzt sich in die Liebe und sagt quasi, idealisiert total ihren Mann und sagt quasi, wir haben die große Liebe des Lebens, weil sie in der Arbeit einfach nicht viel zu holen hat und dann sich anders nicht selbst verwirklichen kann, in Anführungszeichen. Und dann stirbt aber dieser Mann relativ früh und dann stürzt sie sich quasi in die Trauer und zeigt quasi extrem ihre Gefühle, hat immer wieder so Schreiausbrüche, ist über Jahre hinweg total verzweifelt und so und zelebriert diese Trauer so. Und das bedeutet für die Tochter, dass die halt extrem darunter leidet, unter dieser, sage ich mal, Überbetonung und auch so wie die Tochter das beschildert, aus der Perspektive der Tochter, das ist eine Überdramatisierung auch der eigenen Liebesgeschichte, die die Mutter macht. Und das hat halt wirklich harte Auswirkungen einfach für die Tochter, die dann in diese, da quasi gar keinen, also sie sagt mal, bei meiner Mutter fühle ich mich sicher, aber ich kriege auch keine Luft mehr. So, ne?
Wow. Ja.
Und das ist halt dann so, dass die Tochter, also das fand ich auch ganz interessant, die Tochter beschreibt auch ihre Verhältnisse zu Männern, die hat dann immer so Beziehungen, aber hat ein Riesenproblem, sich so wirklich auf Liebe einzulassen, weil sie quasi Liebe durch die Mutter so ein bisschen negativ konnotiert hat. Ne? Für sie ist Liebe eher so was Abschreckendes.
Ja,
und, genau, und geht dann eher quasi in die Arbeit und will dann sozusagen das. Also sie wählt auch einen anderen Weg und da sind wir auch wieder bei Harry Bohr, weil auch zwischen Mutter und Tochter hier so eine Entfremdung dann stattfindet, die damit zu tun hat, dass man gewissermaßen die Schicht wechselt, aber auf jeden Fall den Horizont wechselt. Und ja, die Mutter und die Tochter haben einfach einen anderen, also da fehlen dann einfach die Basis. Also es gibt dann immer noch die gemeinsame Vergangenheit, es bleibt auch immer noch die Verbindung, aber es gibt eben diese Scham, die dadurch entsteht, dass die Mutter merkt, meine Tochter ist mir jetzt weit voraus, was so das Bildungsthema angeht. Und ich würde dich bitten, Lynn, wenn du uns nochmal eine Seite vorliest.
Na, immer.
Weil auf dieser Seite können wir, in dieser Szene können wir sehr schön sehen, wie eben dieses Mutter-Tochter-Verhältnis durch diese Bildungsunterschiede, sage ich mal, ja, wie sich das dann darin ausdrückt. Guck mal, hier von da
ja
bis die ganze Seite runter.
Okay, wow, gut, dann lehnt euch zurück.
Es ist eine tolle Szene. Lehnt euch zurück, hört Mutter und Tochter mal zu.
Ich probiere mich mal an dieser Stelle. Unsere Auseinandersetzungen erschütterten das ganze Haus. Farbe blätterte von den Wänden, Risse entstanden im Linoleumboden, die Scheiben klirrten in den Fensterrahmen. Wir schafften gerade noch, uns nicht an die Gurgel zu gehen, und mehr als einmal wären wir um ein Haar in eine Katastrophe geschlittert. Eines Samstagnachmittags lag sie auf der Couch und ich saß in einem Sessel und las. Träge fragte sie, »Was liest du denn?« Träge antwortete ich, eine vergleichende Ideengeschichte der Liebe in den letzten 300 Jahren. Super Stelle.
Ja, ne?
Super Antwort. Okay, weiter im Text. Einen Moment lang starrte sie mich an. Lächerlich, sagte sie langsam. Liebe ist Liebe. Es ist immer dasselbe. Egal in welcher Zeit, was gibt es da zu vergleichen? Das stimmt einfach nicht, gab ich zurück. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Es ist nur eine Vorstellung, Ma. Mehr ist Liebe nicht, nur eine Idee. Du glaubst, es sei eine Funktion des rätselhaften, unveränderlichen Seins, aber das stimmt nicht. In Wirklichkeit gibt es dieses rätselhafte, unveränderliche Sein gar nicht. Ihre Füße flogen so schnell von der Couch, dass ich es kaum mitbekam. Mit geballten, Sie ballte die Fäuste, kniff die Augen zusammen und kreischte. »Ich bring dich um! Du Schlange an meinem Busen, ich bring dich um! Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden?« Und dann stürzte sie sich auf mich. Sie war klein und stämmig. Ich auch. Aber ich war 30 Jahre jünger als sie. Deshalb sprang ich schneller auf, als ihr Arm mich erreichen konnte, und rannte los, rannte durch die Wohnung, raste ins Badezimmer, den einzigen Raum mit einem Schloss. Die obere Hälfte der Tür bestand aus einer Milchglasscheibe. Sie erreichte sie in dem Moment, als ich den Schlüssel umdrehte, und konnte sich einfach nicht bremsen. Sie schlug die Faust durch das Glas, um mich zu packen. Blut, Geschrei, Glassplitter auf beiden Seiten der Tür. An diesem Nachmittag dachte ich, eine von uns beiden wird an dieser Beziehung zugrunde gehen. Wow, ich finde, nicht Josef, schlecht, ne? Da schließt sich jetzt für mich eine Frage dran an, nämlich ja, ob das auch ein zärtliches Buch ist, weil diese Beziehung klingt ja zumindest jetzt in der Szene, die du mitgebracht hast, extrem, also einfach extrem, ja.
Ja, das Schöne finde ich, es gibt sie macht so einen ganzen Kosmos auf. Es gibt nämlich nicht nur die Mutter und sie, es gibt auch eben diese Nachbarinnen, die besten Freundinnen, die natürlich diese Leben ja auch begleiten, die so, ja, sozusagen sowohl ihre Entwicklung vom Kind zur Feministin begleiten, als auch die Entwicklung der Mutter und eben die Familie kennen. Und da hat man ganz oft so Reflexionen, wo ihr dann gesagt wird, jetzt bist du genau wie deine Mutter. Und sie so denkt natürlich, das empört zurückweist und dann merkt, oh doch. Hm. Und es gibt diese Momente, dass bei all diesem Schmerz, durch den die da beide gehen, sie gehen halt immer parallel durch. Hm. Und irgendwann merken sie so immer mehr und sie schildert das auch. Irgendwie sind wir wie so Kameradinnen geworden. Wir gehen zusammen eigentlich durch dieses Leben. Und wir haben aber beide, also und die Ähnlichkeit bezieht sich aber auch darauf, dass beide einen sehr schonungslosen Blick aufs Leben haben. Und das fand ich nochmal ganz interessant, weil wir haben vorhin darüber kurz geredet, dass bei Erinnerungen das doch oft so ist, dass das manchmal einfach ein bisschen nervig ist, wie Erinnerung so zelebriert wird.
Ja.
Es ist auch manchmal, finde ich, ein bisschen nervig, wenn so die Verletzlichkeit so rausgestellt wird. Kennst du das in Texten, wo so jemand so quasi wie so eine Riesenrampe baut, wo er so sagt so, und jetzt mache ich mich ganz verletzlich und jetzt zeige ich so richtig mein Inneres, ja, und so, ne? Und das wird dann so ein bisschen, das wird auch in so autofiktionalen Texten, finde ich, manchmal zu viel gemacht, so dieses, weil eigentlich ist es dann Show. Eigentlich ist eine Verletzlichkeit, die man so aufbaut und die man so erzählt, ist dann halt Show. Du zeigst trotzdem nur was, was vielleicht, wo man sich so sicher ist, okay, das werden viele nachempfinden können, mhm, oder mir dann so das Gefühl zurückspiegeln, ja, ne? Und hier ist es so, die ist wirklich schonungslos mit sich und mit ihrer Mutter. Da ist wirklich, man merkt das ja auch an dem Dialog oder sowas, da gibt es nichts Beschönigendes, da wird wirklich so mutig, und das meine ich wirklich mutig in dem Moment, einfach die ganze eigenen Hässlichkeiten, die Schwächen einfach aufgedeckt. Und so sind aber beide auch in den Beziehungen zu Männern, zu anderen Personen. Und das ist halt auch teilweise einfach unfassbar lustig, weil die natürlich dann einfach so, weißt du, die treffen Menschen, die halt gewöhnt sind, dass man einfach nett zu ihnen ist.
Ja.
Und dann hauen die da irgendwelche Sachen raus und sagen dann immer so, das ist widerlich, du bist lächerlich und sowas, weißt du. Und haben aber eben auch diese Beziehung miteinander und schaffen es dann aber in all dieser Schonungslosigkeit eben doch zu entdecken, dass sie doch ganz schön nah beieinander sind und eigentlich sich immer begleitet haben, ohne den Schmerz zu negieren. Und ja, deswegen ist es wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Buch auch einfach. Genau, und damit sind wir langsam am Ende, oder?
Dann grüße ich am Ende noch meine Mutter.
Ja, genau. Ja, ich auch.
Und mich selbst als.
Ja, da halte ich mich jetzt zurück. Ja. Wir machen dann die Vaterfolge nochmal.
Stimmt, anders. Können wir auch mal machen.
Ja, da kann ich dann von meiner Verletzlichkeit erzählen. Und von meinen krassen Erinnerungen, weißt du.
Eine Rampe bauen.
Ja, und dann direkt daneben kommt dann die Erinnerungsrampe an den Tag, als mein Sohn geboren wurde.
Genau.
Ich bereite das alles vor. Lin.
Das wird schön. Aber bevor es soweit ist, verabschieden wir uns hier mit einem Gedicht, wie immer. Diesmal von Bärbel Klessner. Am Ende der Städte heißt der Band. Und ich lese das gleichnamige Gedicht. Am Ende der Städte frieren die Häuser hinter kurzgeschorenen Hecken. Hier streunen die Worte, die keiner mehr sagt. Hier schlafen die Hunde, die keiner mehr weckt. Kein Wunder mehr, vor meiner Tür verliert auch der Park seine Farben. Die Leute gehen alle in Grau gebückt und stellen die Heizungen an, sie kaufen wie immer. Eine Zeitung tragen die Katastrophen nach Hause, sie legen die Kriege neben das Brot. Am Ende der Städte frieren die Häute hinter kurzgehaltener Berührung. Hier streunen die Wünsche, die keiner mehr weckt. Hier sterben die Kinder, die keiner mehr zeugt. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.